Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Eine neue Personalie weht über den grünen Hügel von Bayreuth. Und ob die Festspiele jetzt in einer tiefen Krise stecken, darüber sprechen wir gleich. Ins Selbstgespräch geht die Schriftstellerin und Juristin Julie C. in ihrem heute erschienenen Buch Fragen zu Corpus Delicti, das unausgesprochen so einiges zu Corona sagt. Und prächtige Federkleider und Rüstungen aus Latex, die fantastische Frauenmode von Thierry Mügler, ist jetzt in einer großen Ausstellung in der Münchner Kunsthalle zu sehen. Der grüne Hügel wirkt verwaist und das nicht etwa, weil in diesem Jahr die Bayreuther Festspiele wie so vieles andere ausfallen müssen, sondern weil schon wieder eine Personalentscheidung für Diskussionen sorgt. Erst Ende April hatten die Festspiele mitgeteilt, dass Festspielleiterin Katharina Wagner ihr Amt bis auf Weiteres aus gesundheitlichen Gründen nicht ausüben kann. Und heute nun die Nachricht, dass sich die Festspiele von ihrem Geschäftsführer Holger von Berg trennen. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs weiß, was dahinter steckt. Herr Fuchs, haben Sie denn rausgefunden, warum Holger von Berg jetzt gehen soll?
Also das Einzige, was man weiß, beziehungsweise was ich seit einiger Zeit weiß, ist, dass es einigen Ärger gab. Man hat nicht so gut harmoniert. Das hörte man sowohl betreffend die Festspielleiterin, die Chefin Katharina Wagner und Holger von Berg, aber auch im Haus selber bei verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat die Zusammenarbeit wohl nicht so gut geklappt. Das ist insofern plausibel, weil man weiß, dass Holger von Berg durchaus sehr autoritär auftritt. Dafür ist er bekannt, seine Dinge durchzusetzen. Und als er das Amt vor nunmehr knapp 4 Jahren angetreten hat, da hat er auch gleich gesagt, dass es hier alte Strukturen gibt, die ein bisschen überkommen sind. Und da wolle und müsse er also einiges tatsächlich verändern. Das war vielleicht ein etwas grober Einstand. Und so insofern von dem, was man so hinter den Kulissen hört und diesen Aussagen zusammengenommen, kann man einfach wohl sagen, die Chemie stimmte nicht mehr. Er wird jetzt ans Bayerische Kultusministerium gehen. Das ist in seinem Vertrag so drin. Und ganz genau, ob es einen Anlass jetzt gab, das weiß man nicht. Oder weiß ich zumindest nicht.
Jetzt ist ja auch Katharina Wagner erstmal ausgefallen. Das sieht fast ein bisschen so aus, als ob man in Bayreuth alle Schotten dicht macht, oder?
Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation für alle, denke ich. Es ist ja ein 81-jähriger Vertreter für Katharina im Moment eingesprungen, Hans-Dieter Sense, der diesen Job schon mal gemacht hat, einige Jahre. Es gibt ja 2 Leiter und es ist so, dass Katharina Wagner eben eher für das Künstlerische verantwortlich ist und dann für die finanziellen Dinge, auch für Sängerverträge, dann eher die andere Seite, also sprich Herr von Berg, beziehungsweise jetzt ist er in dem Tandem mit Herrn Sense noch gerade ein bisschen, der geht ja erst nächstes Jahr. Aber das ist eine merkwürdige Zwischen- oder Übergangssituation mit ganz vielen Parametern, die wackeln, mit vielen Unbekannten, auch was ja die Zukunft dieses Festivals betrifft. Es war ja in dem Jahr geplant, eine Neuinszenierung von Wagners Ring mit einem jungen Team, einem jungen Regisseur, den kaum jemand wirklich auf dem Schirm hatte. Ein heikles Unterfangen. Jetzt ist dieser Ring auf jeden Fall um 2 Jahre verschoben, weil man das logistisch für nächstes Jahr gar nicht mehr hinbekommen würde. Es wird offenbar im nächsten Jahr eine Neuinszenierung vom Fliegenden Holländer geben. Aber ich denke, wir sind ja alle noch nicht so ganz sicher, ob wirklich in einem Jahr bei diesen Festivals und bei den Opernhäusern der große Betrieb wirklich wieder stattfindet. Also wenn es dann Abstandsregeln im Publikum gibt, wird das für Bayreuth in diesem wahnsinnig engen Zuschauersaal schnell auch höchst problematisch und mit, weiß ich nicht, 20-25% Sitzauslastung kommt so ein Festival natürlich auch letztlich finanziell nicht über die Runden.
Es gibt ja dann noch einen Personalposten, Christian Thielemann, dessen Vertrag läuft ja auch in diesem Herbst aus. Wie geht's da weiter? Was wissen Sie da?
Das ist schon sehr, sehr seltsam. Also Christian Thielemann hat neulich ein bisschen für Aufsehen gesorgt, weil er gesagt hat, was die Erkrankung von Katharina Wagner betrifft, über die viel spekuliert wurde und wird. Ja, sie sei jetzt eben schon auf gutem Wege letztendlich und sie würde ihren Vertrag bis 2025 sicher erfüllen. Dann hat die Festspielleitung bzw. das Pressebüro, gibt es auch einen neuen Pressesprecher, die haben dann dementiert. Nein, das ist also nicht so. Es geht ihr tatsächlich nicht gut und haben sich gleichsam ein bisschen gegen Thielemann gestellt. gestellt. Ist ja auch ein etwas merkwürdiges Vorgehen. Thielemanns Vertrag läuft aus in diesem Herbst, also in einem festspiellosen Jahr. Auch das ist ja skurril und eigentlich hätte der Vertrag längst verlängert werden müssen. Aber auch da hörte man, dass die ursprüngliche Nibelungentreue, die Verbindung zwischen Katharina Wagner und Christian Thielemann auch in letzter Zeit nicht mehr ganz so gilt, offenkundig. Das wird also auch sehr spannend. Thielemann hat ja als wirklicher Gralshüter immer wieder Dinge sehr, sehr in seinem Sinne beeinflusst, auch was eben musikalische Besetzungen betrifft, Dirigentenbesetzungen und sich da hinter den Kulissen immer wieder sehr kritisch geäußert, wenn ihm das nicht gepasst hat. Ich glaube, man kann schon sagen, dass er seine, also musikalische Linien, seine musikalischen Leitplanken dort verwirklicht sehen möchte. Und gegen all diejenigen, die dem nicht folgen, da hat er dann Einwände. Er geht ja auch von so einem Klang aus, der ein Orchester verändern kann. Er sagte das mal in Bezug auf die Dresdner Staatskapelle, Sächsische Staatskapelle, dass es nicht so gut ist, wenn Dirigenten dort am Pult sind, die eine ganz andere Ästhetik haben, weil das verändert den Klang eines Orchesters nicht zum Besseren. Und ich denke, so wird er ähnlich auch über das Festspielorchester denken. Und das ist sicher ein Problem, wenn man wirklich die Vielheit von musikalischen Ästhetiken, aber auch Regiehandschriften einfach präsentieren will. Und ich denke, das ist die Aufgabe von so einem Festival auch wie Bayreuth.
Also ein bisschen Krise, die wir weiter beobachten müssen, nicht, Herr Fuchs?
Absolut. Ich denke, wir haben da noch das ein oder andere Gespräch zu diesem Thema. Jetzt für den Moment muss man sagen, es ist vielleicht auch die Zeit des Luftholens. Es gibt ja keine direkten Entscheidungen, die zu fällen sind. Also immerhin passieren all diese Dinge nicht in einem laufenden Betrieb, wo jetzt der Laden richtig heiß laufen würde, weil ein neuer Ring ansteht. Das ist vielleicht ein kleines bisschen Glück im Unglück.
Vielen Dank, Jörn Florian Fuchs, für dieses Gespräch.
Gerne.
Corpus Delicti heißt ein Roman von Julie C., in dem sie eine Art Gesundheitsdiktatur beschreibt, also ein System, in dem das gesundheitliche Wohlergehen der Bürger absolut gesetzt wird und dafür deren Freiheitsrechte drastisch eingeschränkt werden. Das Buch ist vor 11 Jahren erschienen, es ist auch Schullektüre inzwischen und heute ist eine Art Ergänzungsband dazu erschienen, in dem Julie C., die ja auch Verfassungsrichterin in Brandenburg ist und engagiertes SPD-Mitglied, Fragen zu Corpus Delicti beantwortet. Arno Orzesek hat das Buch gelesen. Julie C. hatte sich ja in den letzten Wochen mit anderen Prominenten schon gegen Beschränkungen der Grundrechte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ausgesprochen. Ist denn dieses Buch jetzt vor dem Hintergrund Corona entstanden?
Nein, überhaupt nicht. Der Roman Corpus Delicti von 2009, der ist ja in vielen Schulen Unterrichtsstoff bis hin zum Abitur und da gab es und gibt es immerzu Nachfragen an Julie C. Und darauf hat sie nun mit diesem Band Fragen zu Corpus Delicti einmal umfassend geantwortet und zwar in Form eines durchaus oberstufenschülergerechten Interviews, in dem sie sich selbst Fragen stellt und im Übrigen selbst duzt. Sie erklärt die Entstehung des Romans in diesem Buch aus dem Theaterstück, das dem hier vorausgegangen ist, die Hauptfiguren, die Einflüsse auf ihr Schreiben, aber eben auch übergeordnete Aspekte. Man könnte sagen, je länger, desto mehr wird das Buch zu einer Art von Selbstporträt der Bürgerin Julie C., die sich im Übrigen trotz ihrer öffentlichen Intervention, die wir jetzt schon in vielerlei Hinsicht kennen, gar nicht als besonders politisch empfindet. Corona ist kein Thema, das Buch war wahrscheinlich fertig, bevor die Krise begann, aber was in Corpus Delicti, in dem Roman, die Methode heißt, Methode groß geschrieben, ist die Theorie eines Herrschaftssystems, das die Gesundheit der Bürger absolut setzt. Erfunden hat es die Figur, die Romanfigur Heinrich Kramer. Und der ist in der Fiktion der Autor des Buches Gesundheit als Prinzip staatlicher Legitimation. Und ich denke, genauso könnte auch heute ein kritisches Buch über unsere Exekutive in Zeiten des Shutdowns heißen.
Aber wenn jetzt der Staat sozusagen die Gesundheit für das wichtigste Gut hält, also auch das Leben seiner Bürger, was ist daran eigentlich falsch?
Naja, Julie C. erläutert in Fragen zu Corpus Delicti die Verführungskraft einer bestimmten Gesundheitspolitik. Die besagte Methode, großgeschrieben, die beruht ja gerade darauf, dass alle Maßnahmen restlos der Vernunft entsprechen, mit dem Ziel, die Gesundheit des Einzelnen und des Volkskörpers zu optimieren. Dazu aber braucht der Staat Daten, er braucht Kontrolle, er erzwingt im Roman auf zunehmend brutale Weise Konformität. Und was sich also höchst vernünftig begründen lässt, nämlich die Gesundheitsfürsorge, entpuppt sich als bester Weg, jedenfalls für die, die das vertreten, in eine totalitäre Herrschaft. An einer Stelle schreibt Juli C., und zwar jetzt in dem neuen Buch, in den Erläuterungen, es ist wirklich nicht leicht, das Unvernünftige an der Vernunft zu erkennen. Und dabei beruft sie sich, man ahnt es fast, auf Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung und natürlich ganz unvermeidlich auf Giorgio Agamben, den italienischen Philosophen. Agamben meint nämlich, dass jede Politik, die an den Körper anknüpft, seit Michel Foucault nennen wir das Biopolitik, in eine totalitäre Praxis praktisch führen muss.
Also ist es so, dass Juli C. offenbar die individuelle Freiheit über alles stellt?
Man muss im Auge behalten, dass sie Corpus Delicti selbst als eine Dystopie charakterisiert, aber nicht als ein Gleichnis auf waltende Zustände. Sie ist eine Verteidigerin der hiesigen Demokratie, als solche kennen wir sie. Sie ist keine Staatsfeindin und sie ist auch keine Anhängerin einer irgendwie liberalistischen Individualanarchie oder so etwas. Zugleich aber ist richtig, sie lehnt die Kontrolle und Normierung des Individuums vehement ab. Ihr Engagement gegen Big Data und gegen die Big Data-Konzerne ist ja bekannt. Das hat sie ja auch einmal bis vor den Bundestag getrieben. Zugleich kritisiert sie aber auch die Selbstunterwerfung, das ist jetzt mein Wort, der Menschen im Blick auf Gesundheit, auf Fitness, auf Leistungsoptimierung. Und sie selbst nennt 9/11 die Geburtsstunde ihres politischen Bewusstseins, weil nämlich damals für den Superwert Sicherheit noch und noch Freiheitsrechte abgeräumt worden sind. Doch aus ihrer Sicht ist nicht das Sicherheitsgefühl gestiegen, sondern umgekehrt eher die Angst. Und im Namen der Gesundheit könnte jetzt Ähnliches passieren, nur dass die Menschen noch vordergründiger als damals nach 9/11 Gründe hätten, Widerstand zu leisten. Überhaupt das algorithmische Kalkül, das computerbasierte Kalkül der Existenz ist ihr ein Gräuel. Und sie schreibt an einer Stelle, nicht wissen, sondern nicht wissen schenkt den Menschen Freiheit. Und ich denke, das ist eine Provokation in einem Zeitalter, das gern alles im Griff hätte und alles rechnen lässt.
Und ist es in Ihren Augen eine gute, gut begründete Kritik an unserer Gegenwart?
Ich bin ein bisschen voreingenommen, denn ich hier sympathisiere mit vielen Überlegungen von Juli C. Ich teile ihre Kritik am umfassenden Präventionsdenken, an Belohnungssystemen für korrekte, das heißt konforme Lebensführung, wir kennen das in Extremo aus China, an staatlichen Maßnahmen sozialer Kontrolle überhaupt. Juli C. meint, wenn man erst einmal glaubt, dass es im Leben wie in der Politik in erster Linie um die Abwehr jeder Form von Bedrohung geht, dann verblassen demgegenüber praktisch alle anderen Werte. Und ich fürchte, damit liegt sie richtig.
Und ist denn, nachdem Sie es nochmal angeschaut haben, dieses Buch oder auch das Corpus Delicti, das Buch der Stunde, also erfährt man da nochmal was, was einen wirklich erkenntnismäßig jetzt weiterbringt in der Corona-Pandemie?
Na, ich würde sagen, hier ist nicht der Ort für eine Generalkritik am Pandemie-Management unserer Exekutive. Ich gebe aber zu, die zwischenzeitlich extreme Autorität der Virologen hat mich sehr irritiert. Das klang ja manchmal, als wäre die Realität plötzlich auf zwei Zahlen geschrumpft, nämlich die Infizierten und die Toten, die Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut täglich bekannt gab. Und als würden diese Zahlen jede Maßnahme schon irgendwie begründen können oder legitimieren können. Juli C., Sie haben es erwähnt, sie hat ja Ende April unter anderem mit Julian Niederrümelin und mit Boris Palmer im Spiegel für die Wahrung der Verhältnismäßigkeit plädiert und dabei, wie ich finde, ziemlich konstruktive Vorschläge gemacht. Aber da stand auch ein Satz, nämlich dieser. Jeder Bürger wählt seine Lebensform grundsätzlich in eigener Verantwortung und entscheidet über die Risiken, die er in Kauf nehmen möchte, um seine Ziele und Werte zu realisieren. Corpus Delicti erzählt von einer Welt, in der diese Freiheit restlos abgeschafft wurde. Und wenn ich etwa diesen unerbittlich rigorosen Karl Lauterbach höre, dann möchte ich ihm Juli C.'s Roman empfehlen und im Übrigen ein kleines Quantum von dem Freiheitssinn dieser Autorin.
Arno Ozzesek, vielen Dank für dieses Gespräch. Und das neue Buch von Juli C., Fragen zu Corpus Delicti, hat 240 Seiten und ist als Taschenbuch bei BTB erschienen. Verlage sorgen für pures Seelenglück, das hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters gesagt. Und vor einem Jahr hat sie den Deutschen Verlagspreis ins Leben gerufen, um die Vielfalt der Buchbranche zu erhalten. Besonders für viele kleinere Verlage ist die damit verbundene finanzielle Unterstützung ein Rettungsanker. Und im Moment mehr denn je, denn Corona hat die Buchbranche ganz schön gebeutelt. Heute wurden insgesamt 66 unabhängige Verlage ausgezeichnet. Drei davon ragen ganz besonders besonders heraus, Mattes und Seitz, Liebeskind und der Architekturverlag Dom Publishers. Ausgewählt hat eine Jury, deren Vorsitzende die Literaturkritikerin Insa Wilke ist. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Abend, Frau Wilke.
Guten Abend.
Das sind ja drei ganz unterschiedliche Verlage. Mattes und Seitz ist ein sehr wichtiger Verlag für intellektuelle, literarische Debatten, auch für bibliophile Bücher, wenn man an die Naturkundenreihe von Judith Schalansky denkt. Liebeskind, da fallen mir Krimis dazu ein, oder Dom Publishers Architektur. Was macht denn diese drei so unterschiedlichen Hauptpreisträger so besonders?
Also schon ihre Programmatik, Sie haben es ja schon erwähnt, Mattes und Seitz hat einfach ganz wichtige Impulse gegeben für die Literaturlandschaft in den letzten Jahren, internationale Stimmen hierher gebracht, wichtige französische Literatur übersetzt, aber eben auch junge Literatur gemacht, neue Reihen etabliert, tatsächlich dieses Nature Writing hier wieder groß gemacht im deutschsprachigen Raum. Der Liebeskind Verlag, tatsächlich dieses Segment literarischer Krimi, dafür ist er bekannt, aber auch ein Verlag, der internationale Stimmen hergeholt hat und vor allen Dingen auch Autoren aufgebaut hat. Und das ist etwas Wichtiges in heutigen Zeiten, in denen ja die Autorenverlage in den größeren Verlagen nicht mehr so en vogue sind, also wo eben sehr stärker profitorientiert gedacht wird noch. Und der Dom Publishers Verlag, tatsächlich einer, der auf, wie ich finde, sehr faszinierende Weise Städtebau und Architektur als Kunstformen gleichzeitig denkt, auch als Beitrag zur Gesellschaftskritik, die politische Dimension von Städtebau mitbedenkt und auch wirklich Beiträge leistet durch seine Publikationen zu gesellschaftlichen Debatten.
Jetzt haben sich da dieses Jahr 334 unabhängige Verlage beworben. Wie gehen Sie denn als Jury da vor? Wie wählen Sie da überhaupt aus?
Also tatsächlich gibt es immer sehr intensive Diskussionen um jeden einzelnen Fall, weil es jetzt nicht eine Norm gibt und danach entscheidet man dann, sondern es gibt unterschiedliche Kriterien und da muss man in jedem Fall einzeln abwägen, wie man jetzt gewichtet, was da stärker ins Gewicht fällt. Und dann vergleicht man eben die vergleichbaren Verlage, manches ist auch nicht vergleichbar. Und das sind Kriterien wie eben die Programmatik, da spielt aber auch Gestaltung eine Rolle. Da kann so etwas eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Engagement in einer bestimmten Region, da ein besonderes gesellschaftliches Engagement auch von einem Verlag. Und man sieht ja an der Liste der ausgezeichneten Verlage, es ist kein Preis für Literaturverlage, sondern wirklich für Verlage. Da wird jemand ausgezeichnet wie der Trescher Verlag, der für mich zum Beispiel persönlich auch mir die Regionen Georgien und Albanien erschlossen hat. Oder eben ein Verlag wie Mikrotext, der ganz auf einzigartige Weise Digitalisierung als Verlagskonzept umsetzt, oder eben auch so ein Verlag wie Edition Braklo in Brandenburg, der japanische Bildtraditionen umsetzt in Bilderbücher. Also sehr unterschiedliche Verlage und man muss da immer gucken, welche Kriterien werden wie gewichtet, und das führt natürlich wirklich zu notwendigen Diskussionen dann auch. Und da ist wichtig, dass die Jury mit unterschiedlichen Blickwinkeln besetzt ist.
Als dieser Preis letztes Jahr erfunden wurde, da war die Buchbranche ja auch schon in einer Krise. Jetzt geht es vielen Verlagen erst richtig schlecht. Reicht denn da so ein Preis oder muss da noch viel mehr passieren, um aus Corona rauszuhelfen?
Also es ist ja schon etwas passiert. Auch die Verlage wurden unterstützt und konnten Anträge stellen, um Betriebskosten zum Beispiel ersetzt zu bekommen und Unterstützung zu bekommen in dieser speziellen Krise. Wir als Jury fanden wichtig zu sagen, der Preis ist jetzt nicht eine Krisenunterstützung, sondern er soll ein Preis bleiben, eine Anerkennung für die kulturelle Leistung der Verlage, für die Verlagsarbeit. Und daneben muss es in der momentanen Situation eine Unterstützung geben, um die wurde sich ja auch bemüht. Und daneben gibt es dann etwas Drittes, das ist die Diskussion, die seit Jahrzehnten läuft, nämlich die Frage, inwieweit Verlage tatsächlich grundsätzlich eine strukturelle Förderung bekommen sollten, wie es in Österreich zum Beispiel der Fall ist.
Oder auch in Norwegen, da gibt es ja auch, dass quasi die erste Auflage von 700-800 Stück von jedem Buch aufgekauft wird, von der Regierung und an Bibliotheken verteilt wird. Sowas könnte man sich ja gut auch vorstellen, dass das vielen hilft.
Ja, das Schwierige bei den Verlagen ist natürlich, dass sie diese Zwitter sind. Einerseits ökonomische Betriebe, die natürlich gewinnorientiert arbeiten, auch unter den unabhängigen Verlagen. Die haben ja auch eine Verantwortung den Mitarbeitenden gegenüber und den Autorinnen und Autoren gegenüber, die sie da verlegen und die ja auch von ihrem Schreiben leben müssen. Und gleichzeitig sind es Verlage, die eben auch einen wichtigen Beitrag zu unserer Kulturlandschaft leisten. Und diese Zwitterposition ist schwierig und ich glaube, es ist gerade mit dem EU-Recht sehr, sehr schwierig, da so etwas hinzukriegen wie eine strukturelle Förderung. Darum gibt es ja so lange Debatten, aber der Verlagspreis zeigt in meinen Augen, dass es eben ein Bewusstsein gibt für die besondere Funktion, die besondere Ausrichtung von unabhängigen Verlagen und da scheint ja etwas in Bewegung zu geraten.
Insa Wilke, die Vorsitzende der Jury für den Deutschen Verlagspreis. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Wahl des Schriftstellers Jörg Bernig zum neuen Kulturamtsleiter am sächsischen Radebeul soll wiederholt werden. Wie Oberbürgermeister Bert Wenscher am Abend mitteilte, befürchtet er einen Imageschaden für die Stadt. Er habe daher den Stadtrat aufgefordert, eine Neuwahl durchzuführen. Bei seinem Einspruch beruft sich der parteilose Bürgermeister auf einen Paragraphen der sächsischen Gemeindeordnung. Bernig wird vorgeworfen, ein Vordenker der neuen Rechten zu sein. Bei seiner Wahl am vergangenen Mittwoch soll der 54-Jährige nach Informationen des Mitteldeutschen Rundfunks hauptsächlich von Ratsleuten der CDU und der AfD unterstützt worden sein. Die örtliche Kulturszene hatte einen offenen Brief veröffentlicht, den inzwischen mehrere hundert Menschen unterschrieben haben. Deutliche Kritik an der Wahl Bernigs kommt auch von der DDR-Jazz-Legende Günter Sommer.
Dass er mit seiner Nähe zur AfD und dem erwiesenermaßen ausländerfeindlichen Aspekt seiner ideologischen oder seiner öffentlichen Äußerung der falsche Mann ist, das als Kulturamtsleiter in Radebeul. Das heißt ja auch letzten Endes die Geschicke in der Zukunft dieser Stadt im Bereich der Kunst und Kultur entscheidend zu beeinflussen.
Der Jazzmusiker Günter Baby Sommer. Wegen der Corona-Pandemie werden die Salzburger Festspiele in diesem Jahr 14 Tage kürzer sein als ursprünglich geplant. Wie das Bundesland Salzburg mitteilte, soll die Jubiläumsausgabe vom 1. bis 31. August stattfinden. Statt der geplanten 200 seien höchstens 90 Vorstellungen an höchstens 6 Spielstätten geplant. Alle Produktionen des Jubiläumsprogramms, die 2020 nicht zur Aufführung kommen, sollen im nächsten Jahr gezeigt werden. In Österreich sind Kulturveranstaltungen ab dem kommenden Freitag wieder erlaubt, allerdings nur mit höchstens 100 Menschen im Publikum. Bis zum 1. August soll diese Zahl schrittweise auf bis zu 1.000 erweitert werden. Nötig für Veranstaltungen dieser Größenordnung sei ein genehmigtes Sicherheitskonzept, heißt es. Wenn Sie hier Miles Davis vermuten, liegen Sie richtig. Es handelt sich um das Stück All Blues vom legendären Kind of Blue Album, das 1959 erschien. Am Schlagzeug saß damals, wie so oft bei Miles Davis, Jimmy Cobb. Nun ist der legendäre Drummer im Alter von 91 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Ehefrau dem US-Sender NPR. Cobb war überwiegend Autodidakt und brachte es zum ältesten Stammspieler in den meisten Miles Davis-Formationen. Auch bei Billie Holiday und John Coltrane saß er am Schlagzeug. 2009 wurde Jimmy Cobb zum Jazzmaster gekürt, die höchste US-Auszeichnung für Jazzmusiker. Bis ins hohe Alter trat er regelmäßig auf. Noch im vergangenen Jahr veröffentlichte er das Album This I Dig of You. Wenn Sie mehr von Jimmy Cobb hören wollen, bleiben Sie dran. Ab 1 Uhr widmet sich unsere Tonart eine Stunde lang dem legendären Jazz-Schlagzeuger.
Glitzernde Federn, schwarze Latexanzüge oder strassbesetzte Cowboy-Korsagen. Der Modeschöpfer Thierry Mugler hat Frauen in Fantasiewesen verwandelt, irgendwo zwischen Amazone und Superwoman. Prominente wie Jerry Hall, Diana Ross oder Ivana Trump traten bei seinen Modeschauen in den 90er Jahren auf, bei denen Supermodels wie Claudia Schiffer und Cindy Crawford seine schillernden Entwürfe auf den Laufsteg brachten. Die Münchner Kunsthalle zeigt jetzt mehr als 150 Entwürfe von Thierry Mugler, die zwischen 1977 und 2014 entstanden sind. Haute Couture, Prêt-à-porter, Bühnenkostüme, aber auch Zeichnungen und Fotografien berühmter Modefotografen wie Helmut Newton und Ellen von Unwerth. Seit heute kann die schillernde Schau besucht werden und ich bin jetzt mit dem Chef der Kunsthalle, mit Roger Diederin, verbunden. Guten Abend, Herr Diederin.
Guten Abend.
Mein einziges Maß ist die Maßlosigkeit, hat Mugler selbst mal seine Kreationen und seine Kreativität beschrieben. Wie würden Sie denn seinen Stil charakterisieren?
Ja, Maßlosigkeit trifft es schon sehr gut. Er hat unglaublich fein gearbeitete Couture entworfen, die im Atelier dann umgesetzt wurde. Beim Aufbau haben wir natürlich die Objekte von sehr nah erfahren dürfen. Man staunt nur von der Handfertigkeit des Ateliers, unglaubliche Vielfalt an Materialien, prächtige Federn, aber auch dann sehr überraschend, was man nicht bei der Haute Couture erwarten würde, Latex, Gummi, Plexiglas, ganz billige Materialien, die man so eigentlich nie zu sehen bekommt, wenn man an Couture denkt. Und das ist die Überraschung. Der Witz ist bei Mugler unglaublich wichtig. Ein Deux Pièces in Schwarz trägt einen kleinen Sarg als Handtasche. Solche ganz leicht ironische, sehr lustige Elemente kommen in der ganzen Ausstellung vor und man muss ständig schmunzeln und staunen zugleich. Also das ist wirklich der große Überraschung, wenn man diese Objekte, Kreationen endlich mal von so nah bewundern kann. Denn das ist natürlich auch gar nicht so einfach, irgendwo in einem Museum Haute Couture zu betrachten.
Sie haben das ja schon mal gemacht. Bei Ihnen war auch schon mal Gautier ausgestellt. Wann ist denn für Sie Mode reif fürs Museum?
Sowohl bei Gautier als auch bei Mugler ist für mich ein wichtiger Faktor gewesen, dass man Abstand nehmen kann. Es ist doch deren Heydays, wenn man es so sagen kann, liegen schon ein paar Jahre zurück. Und es wird dann wirklich möglich zu sehen, wie ihre Mode sowohl bei Gautier als bei Mugler doch sehr klar ein Spiegel der damaligen Zeit waren. Und dann ist es wirklich auch museumsreif. Man kann darüber reflektieren, was bedeuten diese ausgefallenen Kostüme, die man nicht jeden Tag auf der Straße sieht. Trotzdem hat auch Mugler ganz eindeutig gesellschaftliche Themen aufgegriffen. Und man muss natürlich auch diese Mode in dem damaligen Kontext betrachten. Mugler kommt nach den großen Couturiers Dior, die Häuser Chanel, die doch sehr schick, klassisch gearbeitet haben, immer noch. Und da kommt dieser freche junge Designer, der solche ungewöhnlichen Materialien benutzt, der die Frau eine Superheldinnenkraft vermittelt durch den breiten Schultern, die schmale Wespentaille. Und zurückblickend ist es wirklich interessant, das in einem musealen Kontext über diese Gesellschaftsrolle nachzudenken anhand dieser Mode.
Wenn Sie sagen, das ist auch ein Spiegel der Zeit, was Mugler da zeigt, dann, ich musste zum Beispiel, als ich mir das nochmal angeguckt habe, auch bei Ihnen auf der Homepage, an David Bowie denken, an Elton John, aber auch gleichzeitig sieht das ja aus wie so strenge Panzer manches, so unnahbar. Richtig. Was ist denn das für ein Frauenbild, was sich da ausdrückt, so die selbstbewusste Powerfrau, oder ist das ein bisschen ambivalenter?
Ich habe ein paar Frauen in der Vorbereitung der Ausstellung gesprochen, die alle gesagt, ihr macht Mugler, da freue ich mich so drauf, denn ich habe Mugler sehr oft getragen und immer, wenn ich meine Mugler-Jacke oder mein Mugler-Gewand anhatte, habe ich mich so stark gefühlt. Also gar nicht, dass es Mugler darum geht, einen bestimmten Frauentypus darzustellen, aber es geht ihm darum, die Frau selbst das Gefühl zu geben, dass sie stark ist. Darum ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass es nicht nur, was ist das Bild nach draußen, aber wie fühlt die Frau sich, die diesen Klamotten trägt.
Aber es geht auch immer, denke ich, um Inszenierung, oder? Das hat ja auch was extrem Künstliches und das spiegelt Richtig. Sich ja wiederum auch in seiner Person. Lassen sich da bei ihm auch, sind Person und Werk ganz besonders eng, denn er selbst scheint sich ja auch wie so eine Art Kunstfigur zu betrachten.
Genau, er kommt von der Bühne. Ursprünglich hat er als Balletttänzer angefangen. Das Theatrale ist extrem präsent in seinen Entwürfen, hat auch für die Bühne entworfen, Theaterkostüme, aber auch Film- und Showkostüme. Also das Theatralische ist ein ganz wesentliches Kennmerk seiner Couture. Und das ist natürlich auch, er hat die Popkultur bestimmt, wie Musikvideos, die noch relativ simpel waren in den 70er, 80er Jahren. Da stand jemand vor dem Mikrofon und hat gesungen. Er mit seinem berühmten Film-Videoclip für George Michaels Too Funky. Da sind alle großen Models aufgetreten in unglaublichen Kreationen. Und damit ist eine ganz andere, sehr theatralische Popkultur entstanden, die bis heute fortgesetzt wird mit Lady Gaga und so weiter. Aber da hat Mugler eine extrem bedeutende Rolle gespielt.
Wenn Sie jetzt so jemanden zeigen, wie die Kreationen von Mugler oder auch von Gautier damals, kriegen Sie da eigentlich andere Leute ins Museum, als wenn Sie, sagen wir mal, eine Archäologieausstellung haben?
Ja, das merkt man schon. Es ist ein breiteres Publikum außerhalb vom doch klassischem Bildungsbürgertum, das traditionelle Gemälde betrachtet normalerweise. Bei Gautier, das war für uns damals das erste Mal, dass wir eine große Modeausstellung gezeigt haben. Und da haben wir schon gemerkt, dass doch ein anderes Publikum reinkommt. Und die Inszenierung der Ausstellung, sowohl bei Gautier damals auch jetzt bei Mugler, die sehr aufwendig ist mit großen Inszenierungen der Couture, das spielt auch noch eine Rolle. Aber das ist für uns auch wichtig, um so ein Publikum an uns zu binden und zu zeigen, schaut mal hin, hier ist wirklich was Wunderbares zu sehen.
Roger Diederin, vielen Dank für dieses Gespräch. Und die Ausstellung in der Münchner Kunsthalle ist bis zum 30. August zu sehen. Eine virtuelle Megashow mit 200 Künstlern, die rund 500 Millionen Zuschauer erreichen kann, das ist ONE, das Worldwide Afro Network, das seit 19 Uhr in ganz Afrika ausgestrahlt wird und vom senegalesischen Superstar Youssou N'Dour ins Leben gerufen wurde. Ihm geht es bei diesem Mammutkonzert um ein vereintes neues Afrika und wie sich das vermittelt, berichtet Martina Zimmermann am heutigen Internationalen Afrika-Tag.
Femi Kuti, Angelique Kidjo, Tiken Jafakoli, Jimmy Cliff nehmen an der gemeinsamen Aktion teil.
My name is Femi Anikulapo Kuti.
Hi, I'm Chris from the band Coldplay and we're so happy and delighted and honored to be supporting New Africa together as one.
The New Africa, one people, one continent.
Made in Africa.
Und das sind nur ein paar Namen. Die 200 Künstlerinnen und Künstler kommen aus allen Ländern zwischen Algerien und Südafrika, Senegal und Uganda, dem Indischen Ozean und der Karibik. Alle haben eine Nachricht mit oder ohne Musik geschickt und das wurde zu einer interstellaren Reise mit unglaublichen Leuten zusammengeschnitten, so Veranstalter Amobe Mwege. Ein panafrikanisches Festival war schon immer sein Traum.
J'avais des trames de rêve de gosse et puis quand je voyais les légendes tomber les unes derrière les autres jusqu'à Manu Dibango et un soir Youssou m'appelle et ça ravivait.
Ich sah, wie die Legenden eine nach der anderen starben, bis zu Manu Dibango. Eines Abends rief mich Youssou N'Dour an und das hat die Flamme erneut entzündet. Ich sagte mir, die sind jetzt alle zu Hause, du wirst nie wieder eine solche Gelegenheit haben. Ich rief jeden einzeln an. Daraus wurde ein solidarisches Netzwerk, jeder rief weitere Künstler an.
Calypso Rose, Justin Valli à Madagascar, Lenin au Brésil, Carlinhos Brown, Sefou Aït Mengelet.
Die Idee des Produzenten und Fernsehjournalisten wurde in zwei Wochen umgesetzt. Wie die Künstlerinnen und Künstler waren auch UNESCO und Afrikanische Union gleich dabei. Ziel der Veranstaltung ist es nicht nur, die afrikanische Bevölkerung zur Vorbeugung gegen das Covid-19-Virus aufzurufen. Das haben die einzelnen Künstler meist schon vor Wochen in ihren jeweiligen Ländern getan. Es geht auch um ein neues Afrika nach der Krise. Künstler, Unternehmer, Schriftsteller, Regisseure haben den Tag über gemeinsam in Roundtable-Gesprächen überlegt, wie die Zukunft aussehen könnte.
Ce virus, eh bien, nous invite à repenser nos vies. C'est pour ça que nous avons comme slogan New Africa.
Dieses Virus bewirkt, dass wir unser Leben überdenken müssen. Deshalb reden wir auch von einem neuen Afrika. Die Tiere kommen zurück. Wir Menschen müssen neu überdenken, wie wir mit allem Leben auf der Erde umgehen wollen und mit der Natur. Sind wir gezwungen, einfach dumm und viel zu konsumieren? Müssen wir ertragen, dass Menschen vom Zugang zu Wesentlichem ausgeschlossen sind? Es gibt fast keine Löwen mehr, Nashörner werden getötet. Die Gebiete, wo Menschen und Tiere zusammenleben, sind bedroht, wie das Ökosystem. Ist da unsere intensive Wirtschaft eine Lösung? Sollten wir die Dinge nicht neu festlegen?
Thank you very much, Yusuf Ndour. Neila Tazi, we often talk about the impact of the pandemic on artists.
Ziel ist es auch, in der Zukunft Arbeitsplätze in den kreativen Branchen zu schaffen. Eine Diskussion zur Zukunft der Musik einte einen Produzenten in Uganda, einen weiblichen DJ in Südafrika, einen Spezialisten für Autorenrechte in Senegal. Die französische Journalistin Sylvie Clairfeuil moderierte die Runde.
La première étape, c'était de mobiliser.
Die erste Etappe war es, alle zu mobilisieren. Die zweite Etappe wird sein, diese Energie weiterzuführen und zusammen panafrikanische Projekte zu konstruieren. Wir kämpfen bisher darum, dieses positive Bild von Afrika sichtbar zu machen, vor allem durch Kultur. Die Kulturschaffenden sind doch Botschafter dieses Kontinents, aber langfristig möchten wir mit dieser Energie wirtschaftliche Perspektiven und gemeinsame Projekte entwickeln.
Diese positive Vision sei ein krasser Gegensatz zu manchen Katastrophenartikeln über Afrika in Covid-Zeiten, meint Veranstalter Amobe Megewe.
Wenn andere über einen reden, ergibt das ein anderes Bild. Felwin Saar sagte, ihr sorgt euch um Afrika. Aber wir Afrikaner sorgen uns um Europa und Amerika. Das ist die Wirklichkeit. Wir sind keine Sektierer. Wir wollen Selbstbestimmung und Selbstbehauptung. Wir existieren. Es gibt keinen Teil der Menschheit, der sich über andere stellen und sagen darf, Frauen sind so, Nicht-Weiße sind so und solche Sachen. Wir denken, die Kultur kann Grundlage sein für Kooperation und Einheit.
Und Wanda's Worldwide Afro Network ist live noch bis 1.30 Uhr zu hören und zu sehen. Und danach bringen DJs Afrika und die Welt zum Tanzen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Berichtigung ist ein kleines, aber vielsagendes Charakteristikum des gedruckten Feuilletons. Und die Berichtigung lamentiert jetzt die Taz-Kultur, hat es in Corona-Zeiten besonders schwer. Ständiges Desinfizieren und Abstand halten, Homeoffice und digitale Kommunikation führen zu katastrophal wenig Themen. Und wohin flüchten sich die Feuilletons seit Wochen? Zu Boccaccio, Hobbes, Goethe, Hölderlin, Nietzsche, Camus, Heidegger und nicht zu vergessen zu Kant und zu Hegel. Niemand Geringeres als Friedrich Hegel, schreibt die Lyrikerin und Übersetzerin Lea Schneider in der Süddeutschen, beschrieb China als ein Land außerhalb der Weltgeschichte. Aufgrund ihrer kulturellen Prägung seien die Chinesen nicht in der Lage zu Kants berühmtem Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das Bild des obrigkeitshörigen, quasi animalischen Asiaten gehört seitdem fest zum europäischen Diskurs. Mit Hegel entwerfen wir China als aus kulturellen Gründen dauerhaft rückständigen Ort. Während Lea Schneider Kant und Hegel für eine kulturhistorisch ausgeführte These zu unserer Gegenwart aufmarschieren lässt, der anti-asiatische Rassismus, meint sie, schade beim Kampf gegen das Virus und nütze außerdem der chinesischen KP, hüpfen uns die anderen Autoren bisweilen wie Springteufel aus den Feuilletonseiten entgegen. So meint Manfred Ost in der Neuen Zürcher Zeitung mit vollem pathetischen Ernst, wir finden bei den Dichtern Texte, die unsere Zeit vorwegzunehmen scheinen. Wirklich? Was erst jetzt langsam auf uns zuzukommen scheint, meint Osten, hatte vor genau 233 Jahren bereits Goethe sich vorzustellen gewagt. Am 8. Juni 1787 vertraute Frau von Stein an, Herda habe mit einer abgründigen Vision aufgewartet. Er fürchte, dass die Welt ein großes Hospital und einer des anderen humaner Krankenwärter wird. Und Osten hat gleich noch eine verlockende Goethe-Stelle parat. So halte ich mich von der Welt zurückgezogen, um gesund zu bleiben und finde mich so in meinen Obliegenheiten noch gewachsen. Klingt vernünftig und nachvollziehbar und hat genauso wenig mit Corona zu tun wie eine Sentenz von Nietzsche, die Osten noch nachschiebt. Krankheit sei jedes Mal die Antwort, wenn wir anfangen, es uns irgendworin leichter zu machen. Als hätte sie das schon gelesen, ruft Hanna Bethke in der FAZ unwirsch dazwischen, langsam reicht's. Nicht jedes Buch sagt etwas über Corona. Heute schon Hölderlin gelesen, bricht es regelrecht aus ihr heraus? Oder Blaise Pascal oder Martin Heidegger, Thomas Hobbes und natürlich unbedingt und immerwährend Albert Camus? Schon im Hype um Camus, meint Bethke, konnte man sich wundern, wie schnell der allegorische Charakter des Werks zur Nebensache wurde. Das, meint sie, sei aber noch gar nichts gegen die Umdrehungen eifriger oder vielleicht eher flüchtiger Leser, die wie bei einem Horoskop alles und jeden atemberaubend passgenau für den gegenwärtigen Alltag machen. Hölderlin, der freiheitsliebende Autor für die Isolation. Pascal hat schon immer gewusst, dass Homeoffice eine ganz schwierige Herausforderung ist, komme doch alles Unglück der Menschen daher, dass sie nicht verstehen, sich ruhig in einer Stube zu halten. Heidegger, man denke an die Lichtung des Seins, in der das Ich alleine steht. Vollends abstrus, in der Ahistorizität nach gerade ärgerlich und zudem geschmacklos, wird es Bethkes Meinung nach, wenn die Verfolgten des NS-Regimes dafür herhalten müssen, uns in der Corona-Zeit zu trösten. Das Tagebuch der Anne Frank sei das Buch der Stunde, zitiert Bethke den Tagesspiegel, denn Anne Frank zeige uns, wie man Isolation verarbeiten könne durch Introspektion. Anmaßend findet es Hanna Bethke, hier eine Parallele zu Opfern des NS-Regimes zu ziehen. Lasst die Werke in ihrem historischen Kontext, ruft sie uns zu. Nicht alle Lesefrüchte passen in die Gegenwart und noch weniger sollten sie, nur weil uns selbst nichts Besseres einfällt, passend gemacht werden. So gesehen könnten rückblickend auf die letzten Monate womöglich einige Berichtigungen in den Feuilletons anstehen. Und am Ende gilt eh, glaube keiner Parallele, die dir nicht selbst aufgefallen ist. Und selbst da sollte man immer erstmal vorsichtig sein.
Wir verabschieden uns. Gute Nacht wünscht Andrea Gerg.